Ja, Erdmann, ich bin froh, dass Sie länger als 3 Sätze gesprochen haben. Meine Erwartungen im Klarheitsgewinn, die ich heute Morgen geäußert habe, ist auch nicht enttäuscht worden. Ich habe eine kleine Restfrage, aber die stelle ich ganz am Schluss, wenn ich noch dazu komme. Bitte schön. Die junge Dame aus Japan oder Ostasien.
Vielen Dank für Ihren Vortrag. Habe ich das so eine Frage an Sie, und zwar, also Moralität in der Globalisierung, also Globalisierung in der Welt. Ja, und zuerst muss ich Ihnen, also bei Ihnen, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, weil meine deutsche Sprache nicht vollkommen ist. Ja, und dann zwar, also Hannah Arendt, so ich von Ihnen, also verstanden habe, dass mit der ohne religiöse Ethik oder Moral, also gemacht, also naja, versucht hat, aber sozusagen es ist gescheitert. Und in Deutschland oder Europa ist der Christentum, also unsere heilige Schriften, ist der so moralische, so diese Grundbasis. Aber zum Beispiel in Japan gibt es kein Christentum, kein Buddhismus, aber japanischer Buddhismus. Und in unserer Ethik und in unserer Moral ist ganz anders. Dann damit denn diese in der Globalisierung, diese heutzutage, wie meinen Sie, womit Moral, diese Fundamentalschriften oder fundamental, wie man da so, wo man finden kann?
Also, Ihr Deutsch ist entschieden besser als meine Kenntnis Ihrer Sprache. Also seien Sie unbesorgt. Also Hannah Arendt hat meines Erachtens sehr, sehr schön also gewisse Kennzeichen der Praxis entwickelt, wie Pluralität und auch die Rolle des Verzeihens, und stellt ja in Vita Activa das Verzeihen geradezu in den Mittelpunkt ihrer Analyse menschlicher Handlungen, weil das Verzeihen in der Tat die große Macht ist, abgebrochene Kommunikation wieder neu beginnen lassen zu können. Wenn Sie dann im Fall Eichmann über Eichmann spricht, lautet ja Ihr letzter Abschnitt, Eichmann ist mit Recht zu Tode verurteilt worden. Er hat etwas getan, was Menschen einander nicht verzeihen können, und man kann von Menschen nicht verlangen, die Erde mit ihm zu teilen. Also es wird dann also sozusagen von einem Menschen ein letztes Urteil über einen anderen Menschen gefällt, und meines Erachtens gehören alle letzten Urteile also weder in die Philosophie noch in die Moralität noch in den Gerichtssaal, sondern in die Religion. Also es ist ein schöner Sinn von Religion, den Menschen von manchen Fragen zu entlasten, mit denen er sich nicht belasten muss. Also auch die Politik kann man von letzten Fragen weitgehend freihalten, wenn es eine noch einigermaßen intakte Religiosität gibt. Nun hat das meines Erachtens nichts speziell mit Judentum, Christentum, Islam, Buddhismus oder einzelnen Erscheinungsformen von Religion zu tun. Es ist allgemein nur ein Hinweis darauf, dass wir im Leben an gewisse existenzielle Grenzen stoßen, in denen wir als endliche Wesen überfordert sein können. Und das kann zum Beispiel mit unserer Fähigkeit zum Verzeihen geschehen. Also wir können uns ja darum bemühen, aber man kann ja von den Opfern nicht, also wir Deutsche können ja zum Beispiel nicht den Opfern unserer Gewalttaten oder unserer Vernichtungen gegenübertreten und sagen, sie sollen jetzt gefälligst uns das irgendwann einmal verzeihen. Also wenn es geschieht, ist es menschlich groß und großartig, aber es ist nichts, was man wirklich fordern kann. Und wenn ein Mensch einer Untat begegnet ist, die er nicht verzeihen kann, dann sind wir mit unserer Praxis eigentlich am Ende. Und deswegen meine ich, dass der Übergang, den Hegel da in der Phänomenologie zur Religion macht, ein ganz berechtigter ist. Er ist nur nicht geeignet, dann sozusagen die Sittlichkeit in ihrer ganzen Anforderungsbreite darstellen zu können. Verzeihung ist ein wichtiges Element auch im Leben der Völker, wo die Untaten, die die Völker begehen, ja durch irgendein Verzeihen vielleicht aufgefangen werden, vielleicht nicht. Aber es deckt nicht die Sittlichkeit in der ganzen Breite dessen ab, was im täglichen Leben und sonst wie, an Sittlichkeit erforderlich ist.
Herr Forster.
Danke für einen sehr schönen Vortrag. Was die Hegel-Exegese angeht, finde ich nichts zu beanstanden. Aber ich habe eine philosophische Frage. Sie haben sicherlich meines Erachtens recht, dass wir Asymmetrien in unseren Verpflichtungen anerkennen müssen. Aber ich würde, finde die Gleichsetzung von gegenüber denen wir höhere Verpflichtungen haben mit unseren Mitbürgern, ich finde diese Gleichsetzung fragwürdig. Ich würde eine andere Art von Asymmetrie vorschlagen als Gegenmodell, sagen wir mal. Wieso sollte ich mich nicht mehr verpflichtet anständigen Menschen gegenüber als unanständigen Menschen gegenüber ansehen? Zum Beispiel ich als Amerikaner, beziehungsweise ich bin eigentlich Engländer, aber sagen wir mal, dass ich Amerikaner wäre. Ich als Amerikaner würde mich eher persönlich gesprochen Nelson Mandela moralisch verpflichtet fühlen als Bush. Ja, der erste ist ein anständiger Mensch, der zweite nicht.
Ja, also Asymmetrie der Verpflichtungen, wo kommt sie her? Also in meinem Verständnis gibt es, das deckt die erste Frage vielleicht auch noch ein bisschen mit ab, kommt sie zunächst einmal aus Nähe und Ferne. Und das Modell, was ich verfolgt habe, ich habe das nicht so explizit gesagt, ist im Grunde ein stoisches, die stoische Eukäosis, wo man zunächst mal für das eigene Haus, die eigene Verwandtschaft, die eigenen Freunde sorgt. Und dann kann man das immer weiter ausdehnen, irgendwann bis zur Welt, so wie das Augustinus auch in De Civitate Dei, da im Friedenskapitel macht, nicht so in konzentrischen Kreisen, bis es die ganze Welt erreicht. Aber was ist das Kriterium, das einen wirklich verpflichtet? Also anständig, unanständig hätte ich Schwierigkeiten, weil ich natürlich gegenüber unanständigen Menschen auch Verpflichtungen habe. Und wenn wir jetzt mal den Fall des Terroristen nehmen, wo Amerika sich gerade am größten versündigt, meine ich. Noch schlimmer, dass es da einen Krieg begonnen hat, das tun Völker immer, aber dass es so etwas wie Guantanamo gibt, ist eine Schande für diese große Nation. Also gerade gegenüber solchen Menschen, die unanständige Taten begehen, habe ich eine ganz große Verpflichtung. Ich muss mich moralisch unbändig im Zaum halten und muss mich ja auch rechtlich unheimlich kultivieren, um mit ihnen anständig umzugehen. Also die Anforderung ist, glaube ich, nicht durch anständig, unanständig als solche gegeben. Auf der anderen Seite, ich verstehe, was Sie meinen, also die Menschen guten Willens verstehen sich international, so wie sie sich untereinander befreunden können, das kann man sofort erkennen. Also da haben Sie schon ein wichtiges Element gesehen. Aber ich würde doch bleiben bei ferne Nähe und bei einer gewissen Opposition gegen diese fernsten Liebe, die ja in den meisten Fällen völlig unverbindlich ist. Es folgt ja nichts daraus, nicht? Also man sieht, dass ein Flugzeug abgestürzt ist in China, was meine Frau immer tief erschüttert. Und ich sage, naja, ist irgendein Verwandter dabei, irgendein Mensch, den wir kennen? Nein. Wird man jetzt Geld spenden für die Opfer? Ja, in manchen Fällen vielleicht, aber ansonsten geht das ja in einer Wolke unverbindlichen Sentiments auf und verflüchtigt sich darin. Also wenn jemand bereit ist, tatsächlich etwas zu tun, also in fernste Länder zu gehen und dort zu arbeiten und ein Urwaldhospital zu errichten, alles in Ordnung, aber sozusagen das, was so um den Globus geistert und sich mal hier als Wolke niederlässt, mal in Nicaragua, mal, ich weiß nicht, was jetzt der aktuelle Anlass für weltweite Moralbekundungen ist, das ist nicht sehr überzeugend. Da fehlt der Hintergrund der Taten, das fehlt das Eigentliche.
Provozieren Sie so viel Meldungen, dass die Diskussion Herr Gerhard ist der Nächste.
Ja, lieber Henning, ich danke dir für den Vortrag, der nicht nur ein guter Vortrag war, sondern das Muster eines guten Vortrags. Und ich bin dir natürlich auch dankbar dafür, dass du es nicht bei den drei von mir voll und ganz unterstützten ersten Sätzen gelassen hast, sondern auch noch etwas hinzugefügt hast, denn ich wüsste sonst gar nicht, wie sehr ich dir widersprechen muss. Und würde das jetzt auch aus Zeitgründen nur in die Bemerkung zusammenfassen, dass du recht hast in der These von dem Beieinanderbestehen und der Vereinbarkeit von Moralität und Sittlichkeit und glaube, dass du den, ich sag das mal so, Fehler machst, dann zu einer Frage der Überordnung und der Unterordnung überzugehen. Mhm. Und dass du damit möglicherweise ein Denken fortsetzt in Epochen, in Genealogien, das aus meiner Sicht durch die Verselbstständigung der Individualität und des autonomen Denkens gar nicht mehr historisch an der Zeit ist, sondern dass wir davon ausgehen müssen, dass beide Momente, Moralität und Sittlichkeit, tatsächlich gleichberechtigt nebeneinander bestehen und dass es die Sittlichkeit, das hast du ja sehr schön betont, sie muss es aushalten, dass die Moralität besteht, eben auch dies aushalten muss, dass der Einzelne seine Gründe hat, alles in seine Reflexion zieht und dann auch seine Entscheidung trifft. Und ich frage mich, warum es denn nicht möglich sein soll, gerade weil wir ja auch zahlreiche Beispiele für eine solche vernünftige Reflexion haben, dass ein moralisches Individuum aus guten Gründen und aus eigener Einsicht dazu kommt, etwa zu sehen, welchen Vorzug die Nähe hat, warum es die Nächsten braucht, warum es sich auch auf die eigene Sprache, die eigene Tradition, das eigene Land bezieht und daraus dann auch mit guten, vernünftigen, auch moralisch kompatiblen Gründen entscheidet für das Nächste, für dasjenige, was vorrangig ist und anderes mit ebenso guten Gründen weiter wegstellt. Und das, was dann die Sittlichkeit daran ausmacht, ist das, was man nicht immer wieder neu in Reflexion ziehen muss, nicht immer wieder neu in Zweifel zieht, sondern worauf man sich dann verlässt. Also hier, meine ich, wird von der richtigen These der Vereinbarkeit bei dir mit einem Mal dann doch eine Rangfolge daraus und die ist in vielerlei Hinsicht, denke ich, der modernen Situation nicht angemessen, gerade wenn du zugibst, dass durch die bürgerliche Gesellschaft wir unter Bedingungen eines Weltrechts leben, gibt es eine reale Verbindung, auch zwischen den Fernsten. Und der müssen wir auch durch politisches Handeln und in vielen Situationen auch durch moralische Leistungen gerecht werden. Und eine letzte kurze Bemerkung, dass der Verfassungspatriotismus eigentlich kein Patriotismus sei. Wenn wir uns fragen, wodurch denn eigentlich die Einheit eines staatlichen oder staatsförmigen Gebildes geschaffen wird, nicht durch die Mauern, nicht durch das Territorium, nicht durch das Blut und die Verwandtschaft, sondern durch die Verfassung und dadurch ja auch gerade ein politisches Gebilde seine immer auch historisch bestimmte Einheit haben kann, könnte man genauso gut sagen, dass der einzige wirklich reflektierte Patriotismus unter Bedingungen der Individualität und der Autonomie der Verfassungspatriotismus ist.
Schön, das waren so viele wichtige Punkte. Verfassungspatriotismus ist von Land zu Land eine unterschiedliche Angelegenheit. Ich sehe ihn am stärksten in den USA als eine Möglichkeit, ein Land, in das man eingewandert ist, in dem man sich frei eine Verfassung gegeben hat. Und da spielt die Verfassung eine ungeheure Rolle. Mir als Deutschem ist es schwieriger, mich darauf zu beziehen, allein wenn ich mir vorstelle, wie viele Verfassungen haben wir im 20. Jahrhundert zustande gebracht. Welche soll ich denn nun, soll ich die jeweils letzte patriotisch behandeln? Da muss es doch irgendein Substrat geben, was diese Verfassungen noch irgendwie zu verantworten hat. Also das, die Position, die du vorstellst, ist die aristotelische. Wir haben mit einer neuen Verfassung haben wir eine neue Polis und ein neues Volk. Das scheint mir in gewisse Schwierigkeiten zu münden, weil der Verfassungsgeber da sich irgendwo auflöst. Der bleibt ja. Die politische Einheit eines Volkes wird, glaube ich, nicht erst durch die Verfassung gestiftet, sondern durch den Willen, unter bestimmten Bedingungen zusammenleben zu wollen. Also da würde ich eher die Schmidtsche Position aus der Verfassungslehre, die ganz koscher ist, ne? Das ist nicht der ganz schlimme Schmidt, Verfassungslehre 28 beziehen. Das Weltrecht sehe ich mit größerer Skepsis als Kantianer es mit ihrem Völkerbundsideal zu sehen pflegen. Also ich finde, da wird sehr viel geschönt. Die Vereinten Nationen haben mit dem kantischen Völkerbund so gut wie gar nichts zu tun, so gut wie gar keine Verbindung. Die nehmen jede Diktatur auf, sogar totalitäre Diktaturen, die haben noch keinen einzigen Krieg verhindert und haben den fünf Mächten des Sicherheitsrates die Erlaubnis gegeben zu entscheiden, welche Kriege sie zulassen und welche nicht. Was das mit dem kantischen Ideal zu tun hat, ich glaube es nicht, dass es da wirklich Verbindungen gibt. Und jetzt, also wenn man da an der Hertie School vorbeikommt, ist schon sehr, sehr eindrücklich ein Riesengebäude der Governance gewidmet. Regieren ohne Regierung, wie das zustande gebracht werden soll, ist mir ziemlich undurchsichtig, aber ist im Moment die große Mode. Also international machen die NGOs und die internationalen Organisationen jetzt alles, ohne Staatlichkeit zu haben, ohne das Recht wirklich durchzusetzen, ohne zwangsbewährtes Weltrecht, sondern die Realität ist das, glaube ich, was ich über die Vereinten Nationen gesagt habe. Dann könnte man natürlich sagen, normativ sind wir gleichwohl durch dieses universale Recht verbunden. Normativ, ja. Ja, genau. Also normativ würde ich dem sofort zustimmen. Haben wir noch keine Lösung gefunden, wie dieses Recht wirklich zum Recht gemacht werden kann. Der Völkerbund hat sich im 20. Jahrhundert schon prächtig blamiert und die UN blamieren sich ständig. Und die Einheit durch einen Hegemon möchte ich auch nicht vertreten. Also es gibt, glaube ich, keine praktikable Möglichkeit, bisher dem Weltrecht Geltung zu verschaffen. Und solange das der Fall ist, müsste man ehrlicherweise, wie die Völkerrechtler früher begonnen haben, die Vorlesung Völkerrecht, erster Satz, Völkerrecht ist kein Recht, Punkt. Und dann wird weiter ausgeführt, was ihm alles so fehlt. Gleichberechtigung von Autonomie und Sittlichkeit, das scheint mir nicht möglich zu sein. Also ich glaube, man muss, und ich kann da jetzt auch keine allgemeine Regel angeben, in dem Sinne, in jedem Fall muss die Sittlichkeit gegenüber der Moralität gewinnen oder die Sittlichkeit gegenüber der Autonomie. Aber wir kommen ja ständig in Konflikte hinein, nicht? Also wenn man die Beispiele Asyl, Einwanderung oder so etwas nimmt, wird sagen, ja, im Falle des Asyls, wenn jemand wirklich verfolgt ist, dann schauen wir auf den Menschen, dann muss sozusagen das allgemeine Menscheninteresse Vorrang haben vor allem anderen, da müssen wir Opfer in Kauf nehmen, da müssen wir so viele Menschen aufnehmen, wie nur irgendwie möglich. Im Falle der Einwanderung sehe ich überhaupt nicht, dass man sozusagen die Tore unbedingt so weit machen muss, wie nur möglich, sondern da hat man jede Freiheit zu entscheiden, wen will man in der Gemeinschaft haben. Die Mitgliedschaft ist das höchste Gut. Aber ich kann sozusagen in einem Fall für den Menschen entscheiden, als Menschen, Fall Asyl, und im Falle Einwanderung sagen, nein, die Interessen meiner Gemeinschaft haben Vorrang vor dem individuellen wirtschaftlichen oder sonstigen Interessen von Einwanderern. Also es kann sein, dass ich zu einer Kasuistik gezwungen sein würde, die das weiter ausdifferenziert, aber die Gleichberechtigung erlaubt meines Erachtens nicht, zu einer Entscheidung zu kommen, weil die Autonomie als solche zunächst mal leer ist. Also wenn die Autonomie nicht mit sittlichen Maximen gefüttert wird, dann hat sie ja nichts. Dann kann das bedeuten, also jeder ist ein eigener Freak und die ganze Gesellschaft zersplittert sich in tausend Fünkchen von Autonomisten. Was haben sie noch? Welche Substanz, auf die sie sich beziehen können? Ich finde, dass da der Gegensatz zwischen Kant und Hegel oft überzeichnet wird. Der Gegensatz ist nicht so groß, weil der Imperativ ja auch nur ein Prüfungsverfahren darstellt und nicht ein Konstituierungsverfahren für eine sittliche Entscheidung. Also man könnte Kant und Hegel in der Hinsicht, glaube ich, doch näher zusammenbringen, als es oft geschieht.
Ja, ja. Gerhard muss moralisch an sich halten. Wir müssen weitergehen. Die Debatte ist nicht zu Ende. Okay, das war zulässig. Links habe ich notiert.
Ja. Hat man im Zusammenhang mit der Abgrenzung zwischen dem Moralischen und dem Sittlichen, der Moralität und der Sichtlichkeit, haben Sie mehrfach von dem Sichtlichen als vorgefundenen, vorhandenen, bestehenden gesprochen. Jetzt ist meine Frage, ob diese Auffassung von Sichtlichkeit eben als dem vorhandenen, bestehenden, tatsächlich die Hegelsche Auffassung von Sichtlichkeit ist? Und wenn wir zum Beispiel das erste Moment der Sittlichkeit betrachten, die Ehe, zwei Individuen durch das Gefühl der Liebe vereint, entwickeln den Wunsch, an einer höheren Einheit aufzugehen, worin sie bloß als Mitglieder partizipieren und finden in der Institution der Ehre, in der Ehe tatsächlich einen Ausdruck eben dieses ihres freien Willens im objektiven Geist. Das ist eben Sittlichkeit. Während beispielsweise die Institution, wie sie bloß als vorgefunden mir begegnet, mir erscheint, die äußere Form der Sittlichkeit, der sittlichen Institution zu sein, wie sie sich dem Menschen als Atom der bürgerlichen Gesellschaft darstellt, beispielsweise mir das Finanzamt. Und im ersten Zusammenhang, das heißt, den Institutionen der Sittlichkeit in ihrem substanziellen Wert, also sittliche Institutionen für die Entfaltung der Freiheit des Menschen mit innerer Anteilnahme, scheint sich mir die Moralität anders aufzuheben als im Zusammenhang mit einer Auffassung von der Moralität, von der Sittlichkeit, wie sie sich bloß in der Form für die bürgerliche Gesellschaft darstellt. Falls ich Sie richtig verstanden habe, dass Sie der Auffassung sind, dass bei Hegel hier von dem Sittlichen aus dem Vorgefundenen gesprochen werden kann, wäre meine Frage diese, wie es dann in der bürgerlichen Gesellschaft, also darin, wo die Menschen das Sittliche bloß als Institution im Rahmen der äußeren, als äußere Gewalt vorkommt, als äußere Gewalt vorkommt, wie es darin überhaupt zu einer moralischen Fragestellung kommt und wie sie sich entfaltet.
Also ich bin nicht sicher, ob ich akustisch alles verstanden habe. Das liegt aber an meiner beginnenden Schwerhörigkeit, die, ich glaube, nicht psychisch bedingt ist, sondern ganz organisch. Die Sittlichkeit wird zunächst mal ja unproblematisch dargebildet, wo man aufwächst, wo man wohnt, wo man erzogen wird, wo man Gewohnheiten herausbildet. Sie wird dann in den modernen Gesellschaften der Reflexion ausgesetzt und ich finde das durchaus begrüßenswert. Also ich denke, dass die Sittlichkeit an Gewicht gewinnt, wenn sie frei gewählt werden kann. Wenn sie nicht einfach nur sozusagen die dumpfe Gewohnheit ist, die einfache Üblichkeit, die man anzunehmen hat und aus der man gar nicht herausgucken kann, sondern Sittlichkeit ist in modernen Gesellschaften gerade dadurch wertvoll geworden, dass sie jetzt frei wählbar ist, dass sie in eine freie Entscheidung übergehen kann und ich sagen kann, ja, also, dass ich Religion habe oder dass ich Deutscher bin, ja, das kann ich selber entscheiden. Ich hätte Möglichkeiten, auch anders zu leben und das ist dann etwas viel, ja, es ist viel gewichtiger, als wenn ich sozusagen gezwungen bin, in einem Lande zu leben, es nicht verlassen kann oder wenn Religionszwang herrscht oder so etwas. Also scheint mir hier die begrüßenswerte Seite der Reflexion und der modernen Entwicklung darin zu liegen. Was die Institutionen angeht, ist bei Hegel sicher manches im zeitgenössischen Sinne da ausgebreitet worden, mit dem wir uns nicht unbedingt mehr identifizieren können. Aber der Grundgedanke scheint mir zu stimmen, dass wir uns in den Institutionen wiedererkennen müssen. Wir müssen uns sozusagen in ihnen zu Hause fühlen können. Das fällt mit dem Finanzamt natürlich am schwersten. Aber sozusagen eine Grundübereinstimmung auch damit, dass das nicht alles immer nur zusammenlaufende Interessen sind, sondern dass der Bürger seinen Beitrag leisten muss, unter Umständen sogar, wenn er es überhaupt nicht einsieht und er dann den Gerechtsgehorsam üben muss. Aber auch das kann man ja wieder einsehen, dass das sinnvoll ist, dass Bürger zunächst mal den Gehorsam üben und dann, wenn sie schwerwiegende Rechtsverletzungen zu fühlen meinen, Menschenrechte tangiert sind, dass sie dann zum zivilen Ungehorsam oder zu anderen Maßnahmen greifen. Ja, aber zunächst einmal muss man hoffen, nicht, dass dieses Gefühl der Übereinstimmung selbst mit Institutionen da ist, die aber natürlich einen Überschuss über die Einzelnen hinaus entwickeln. Die entwickeln eine Eigengesetzlichkeit bis zur Absurdität gelegentlich, und wie man das wieder einfangen kann, das ist natürlich eine große Frage, die uns ja schon mit so einfachen Dingen wie Parlamenten nicht gelingt, wo immer dieselben Gruppen hineingewählt werden und so weiter. Also es ist eine ganz, ganz schwierige Frage, aber der Hegelsche Grundgedanke, das Gefühl, das Zutrauen zu der Institution, dass man weiß, also die werden sich schon ihre Mühe geben und nicht leichtfertig den Bürger ungerecht behandeln. Also wenn das da ist, müssen wir, glaube ich, zufrieden sein.
Herr Jubel.
It's very late and I don't think I'll have the time to say what I wanted to say. So maybe I'll just tell you.
You can say it to me privately and we can have lunch together.
Yeah, I just will tell you what I will say, what I would have said if I had the time to say.
Is that shorter?
Very short, yes. It seems to me that your argument did not support your conclusion. Your argument was not for the possibility of uniting, Vereinigung, of autonomy and Sittlichkeit, but for the subordination of autonomy to Sittlichkeit. And that is not the same thing. If we think what Moralität with Hegel means, it means not only universalization, but as you very well said, conscience, interiority, inner recognition of norms which may differ from the Sittlichkeit. And when we, at times, forego whatever ourselves tells us for the sake of uniting with something that is ours, on many occasions, we sacrifice something of ourselves. Mm-hmm. So this harmonization, this picture of a harmonization that we unify the two, I think is difficult in Hegel to grasp, and not at all proven by your exposition. I think that Mr. Gerhard wanted to get to that in his question, but I didn't hear it from you.
Ja, ich kann nicht auf Deutsch antworten, das wäre mir jetzt leichter. Ich habe das nicht bewiesen, also ich bin mir auch selber gar nicht ganz im Klaren, ob sich das als eine allgemeine Regel beweisen lässt. Ob ich sozusagen beweisen kann, in jedem Fall einer sittlichen Entscheidung muss die Sittlichkeit Vorrang vor der Moralität haben. Meine Antwort ist ja die einer Stufung. Also ich schiebe es auf so eine Skala, dass ich sage, also es ist klar, wenn jemand vor der Frage steht, wie er zu handeln hat, dann soll er mal sehen, dass er ein ordentliches Familienleben führt und dass er seinem Staat so dient, wie sich das gehört. Und wenn er das alles getan hat und dann noch ungeheure Kapazitäten frei hat, dann kann er sich der Menschheit widmen oder anderen löblichen, ganz allgemeinen Zielen. Also sozusagen eine Rangfolge, die von unten aufbauend das Modell ist, historisch das Stoische, was ja auch dann bis zum stoischen Weltbürger führt. Also es kann am Ende eine Weltbürgerschaft stehen, die dann allerdings bei den Stoikern vermutlich doch eine der Weisen ist, sehr eingeschränkte, sehr exklusiver Kreis. Es sind die Weisen, die keine Tempel brauchen und keine Staaten, sondern sich in der Weisheit verstehen. Es ist dann als Begleitmusik der Imperien natürlich missbraucht worden, aber die meinten wohl nicht den universalen Kosmopolitismus des Alexanderreiches oder Ähnliches nicht. Also meine Antwort wäre Stufung, graduelle Stufung, im Kleinen anfangen und dann kann sich das immer ausdehnen. Der umgekehrte Weg ist meines Erachtens ein religiöser, dass man auf, also etwa wie die christlichen Orden leben, auf alles verzichten, Armut, Keuschheit, Gehorsam und nur Dienst und nur der Mensch und Vater und Mutter werden verlassen. Also ich habe auf diese Formulierung ja am Ende angespielt.
Mitte rechts habe ich da stehen, das ist da hinten.
Ja, danke schön. Ich habe eine Frage zur Sittlichkeit natürlich auch wieder. Und zwar, Sie sagten, dass Sittlichkeit sich an Nähe und Ferne orientiert primär. Aber was machen wir mit einer Nazi-Familie, wo der Vater seinem Sohn frei die Wahl überlässt, auch Faschist zu werden, und der Vater, weil der Sohn ihm so nahe steht, irgendwelche völlig ihm fremden Juden ausliefert? Da wäre doch dann auch nach dem Kriterium Nähe-Ferne Sittlichkeit gewährt, aber Moralität nicht. Das heißt, in ihrer Stufenfolge, dass ich von Sittlichkeit zu Moralität übergehen kann, noch nicht mal muss, wäre der zweite Schritt zur Moralität nicht getan. Das heißt, was mein Problem wäre, müssen Sie nicht noch viel mehr Kriterien, wie Hegel sie bereitstellt, für Sittlichkeit angeben als nur Nähe-Ferne. Das ist irgendwie, finde ich, zu problematisch, weil man dann auch völlig unmoralische Verhältnisse sittlich nennen müsste.
Nein, also ich weiß nicht, wie Sie darauf kommen, dass die Sittlichkeit unmoralische Handlungen erlaubt. Nicht? Also das wäre eine Zuspitzung, die überhaupt nicht vertretbar ist. Ich habe es ja auch, habe nicht gesagt, right or wrong my country oder Ähnliches, also liegt mir völlig fern. Also selbstverständlich müssen die Völker sich untereinander an gewisse Regeln des Völkerrechts halten, nicht gewisse Regeln des Kriegsrechts. Sittlichkeit schließt kein Recht ein, irgendjemand zu vernichten oder ihm die Rechte, die Menschenrechte zu verweigern oder Ähnliches. Also das scheint mir eine etwas zugespitzte Konstruktion zu sein, dass die Nähe nur Nähe bedeutet und nicht also Verpflichtungen und in sich nichts an Schranken enthält, dass sozusagen jede Art von Verbrechertum, das könnten ja auch eine Verbrecherbande nehmen und dann sagen, also die sind sehr nah beieinander, nicht wie der Franz Mohr und seine Kumpane und ja, die sind dann zu jeder Schandtat bereit und haben intern treue Verhältnisse und die Beute wird gerecht aufgeteilt und so weiter. Ich würde trotzdem eine Räuberbande nicht eine sittliche Vereinigung nennen. Also Sittlichkeit bei Hegel heißt ja freies bei sich selbst sein im anderen. Das ist ja so etwas von anspruchsvoller kann man ja sozusagen zwischenmenschliche Verhältnisse überhaupt nicht formulieren. Freies bei sich selbst sein im anderen, aufs Engste gebunden zu sein und den anderen trotzdem frei zu lassen. Also das ist eine wunderschöne Definition von Sittlichkeit, die man aber, glaube ich, weltmoralisch nicht leben kann. Sondern die lebt man eben in der Familie, in der Ehe, bis zu einem gewissen Grade im Staat, in der bürgerlichen Gesellschaft auch nicht. Und ja, also das hat eine gewisse Beschränkung, so wie man traditionell auch immer gesagt hat, eine Republik ist nur kleinräumig möglich und dann wird in Amerika die große Republik erfunden und in Frankreich in der Revolution und seitdem wird so getan, als ob man eine Republik haben kann ohne Tugend, ohne Bürgertugend. Kann man nicht, nein. Bloß Gewaltenteilung und Checks and Balances sind keine Grundlage einer Gemeinschaft. Also Sittlichkeit ist meines Erachtens immer relativ kleinräumig und schon der Nationalstaat spannt das bis zum Äußersten an. Nicht? Auch die Demokratisierbarkeit solcher Gebilde, je größer sie werden, desto undemokratischer werden sie. Und deswegen wird die EU auch vieles sein, aber keine Demokratie. Das ist ein Verwaltungsdespotismus, keine Demokratie.
Rechts hinten war vorhin jemand.
Ja, danke, vielen Dank für den schönen Vortrag, Herr Ottmann. Ich habe eine Frage zu der Moralität der Geschichte, und zwar generell der Menschheitsgeschichte. Es ist ja bekannt, dass der Idealismus mit seinen Protagonisten im Wesentlichen das Theologen, christliche Theologen, ich glaube, daran gibt es ja keinen Zweifel im Großen. Und meine Frage ist jetzt sehr, sehr speziell. Würden Sie dem zustimmen, dass also die Erscheinung des Christentums an sich, so wie wir sie alle kennen, eine Wende in der Menschheitsgeschichte in Ansehung von Moralität bedeutet? Das ist meine klare Frage. Dankeschön.
Ja, also als Christ muss ich Ja sagen. Es bedeutet eine Wende, es bedeutet eine Verstärkung des Gewissens, also wenn man das Daimonion des Sokrates ein Gewissen nennen darf, es bedeutet die Grundlegung der Wende zur Innerlichkeit, zur Subjektivität. Auf der anderen Seite muss man schon sehen, dass der Weg des Christentums durch die Geschichte ein sehr langer Weg gewesen ist und man, also auch Paulus, ja, also keine wirklich fundamentalen Einwände gegen die Sklaverei hatte, er den Sklaven, mit dem er eingesperrt ist, wieder zurück zu seinem Herrn schickt. Also das ist, glaube ich, etwas, was er getan hat unter dem Eindruck der Naherwartung des bevorstehenden Endes, aber wenn wir jetzt an die amerikanische Geschichte denken, dann haben wir da noch Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert, wo es sich auch um die Frage der Sklaverei dreht. Also das Christentum hat mit unseren Menschenrechten eine unmittelbare Verbindung, weswegen Hegel auch bei diesem Paragraph 209 auf die Paulusstelle anspielt, weder Jude noch Grieche, weder Heide noch weder Mann noch Frau. Hegel hat dann Mann und Frau vergessen, ne? Das behandelt er nicht, die da versprochene Gleichheit. Aber diese Aufhebung aller Unterschiede zwischen den Völkern, zwischen den Ständen, zwischen den Klassen, zwischen Mann und Frau, das ist die Urverheißung des Christentums. Die hat nur leider Gottes bis zur französischen Revolution und zur amerikanischen Revolution gebraucht, bis sie sich in die Wirklichkeit hineingearbeitet hat. Und das ist für das Christentum kein Ruhmesblatt.
Mikrofon ist hinter Ihnen. Herr Ottmann, nochmal zu Ihrem Problem der Nächstenliebe und der Fernstenliebe, wozu ist man verpflichtet und wozu nicht. Ich erinnere daran, dass es eine sehr schöne Maxime gibt von Schopenhauer in den Grundlagen der Moral. Die Maxime heißt, schädige niemanden, Semikolon, sondern helfe jedem, komme, soweit du kannst. Und ich denke, das ist eine geniale Verknüpfung von zwei Pflichten. Die eine, die ist sofort evident, schädige niemanden. Und die andere, sondern hilf jedem, sofern du kannst, ist hier nicht als eine supererogatorische Handlung verstanden, sondern eine, zu der man auch verpflichtet ist, aber im Rahmen seiner persönlichen Möglichkeiten. Und damit sind also Verpflichtungen möglich, die über das, was uns die Soziobiologie zum Beispiel vorschreiben möchte, hinausgehen. Und ich verstehe auch so zum Beispiel die Menschenrechte, dass sie einem Individuum nicht per se zukommen, sondern eben auch an Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten gebunden sind. Und wenn einer sich diesen Pflichten und Verantwortlichkeiten entzieht, dann sind die Menschenrechte für ihn keine Selbstverständlichkeit. Das heißt für mich zum Beispiel auch, dass es gute Gründe gibt, dass man Saddam Hussein hinrichten konnte, ohne dass man nun jammern muss, dass damit die Universalität der Menschenrechte verletzt wird.
Also ich stimme dem Ersten, was Sie gesagt haben, voll zu. Das sind wirklich passende Formulierungen, nämlich in Mlede und Juwe. Die gehen natürlich teilweise schon aufs römische Recht zurück. Das sind uralte Geschichten, gerade das Neminem Lede. Aber das, die Einschränkung, soweit du kannst, ist ja moralphilosophisch absolut richtig. Ne? Ultra posse nemo obligatur. Man muss es schon überhaupt können, sonst ist die Verpflichtung nicht da. Es wird aber rhetorisch sehr viel darüber hinaus gerne postuliert. Saddam Hussein, da wäre jetzt viel zu sagen, also zu der Gerichtsverhandlung und wer hätte denn da zu Gericht sitzen dürfen und wie hätte das durchgeführt werden müssen? Wie steht das zur Souveränität der Staaten und internationale Strafgerichtsbarkeit ist etwas, was erwünscht ist, nicht? Also wir möchten ja nicht, dass Verbrecher davonkommen. Auf der anderen Seite, wer ist der legitime Richter? Bisher habe ich nur gesehen, dass immer besiegte Völker und Kleinstaaten abgeurteilt werden. Ich habe noch keine einzige respektable Großmacht oder auch nur Mittelmacht vor einem internationalen Strafgerichtshof gesehen. Also da wäre einiges zu verbessern. Aber es ist ein weites Feld.
Ja, ich habe noch einen auf der Liste, nämlich mich selber, aber wir können auch schließen, wenn Sie wollen. Da wir noch nicht ganz 12 haben, hätte ich 2 Fragen an Herrn Ottmann. Das erste betrifft die Aufhebung des moralischen Geistes in der religiösen, in der Phänomenologie. Die höchste Stufe von Moralität in der Phänomenologie ist nach meiner Lesart die wechselseitige Korrektur von Gewissen und moralischem gemeinsamen Bewusstsein. Das nennt er Anerkennung am Ende. Ja. Und er sagt dann allerdings, das ist schon der absolute, das Dasein des absoluten Geistes. Insofern stimme ich Ihnen zu, dass eine gewisse Aufhebung in die Religion stattfindet. Aber dann müssen wir natürlich fragen, was Religion bei Hegel ist und was Religion auch in der Zeit war. Und Religion bei Hegel umfasst zum Beispiel auch die moralische Religion im Sinne Kants. Also Religion hat eine wesentlich moralische Funktion. Ich sehe das so, dass genau diese Funktion, dass ein Gewissen irren kann, was Hegel, wie Sie richtig sagen, akzeptiert, Fichte lehnt es ab. Ein Gewissen kann irren und es kann eine Gewissensbildung in der Gemeinde geben. Das ist sozusagen historisch exemplifiziert in den religiösen Gemeinden. Und da haben wir das Modell dafür. Aber Hegel müsste eigentlich auch Formen haben, wie sich das moralische Bewusstsein einer nicht-religiösen Gemeinschaft weiterbildet durch sozusagen individuelle Auslegungen von Moralität und sozusagen einem wachsenden Bewusstsein. Die Moralität ist ja nicht etwas Zeitloses, sondern sie entwickelt sich selber. Wir haben einen Wertewandel in bestimmten Maßen. Das ist ein komplizierter Prozess, den Hegel, glaube ich, da ganz richtig auf den Begriff bringt. Aber dann sehen wir die Stellen nicht mehr, wo das in einem sozusagen säkularen Bewusstsein auch verortet würde. Es gibt einige Stellen in der Rechtsphilosophie, Begnadigung hört dazu und andere Dinge, aber es wird nicht richtig ausbuchstabiert bei Hegel, sodass ich sagen würde, da lässt er ein systematisches Problem offen, das, wie ich finde, unser heutiges Problem in der Ethik ist, nämlich, es gehören zu einer konkreten Moral 3 Momente. Erstens Universalität, man muss moralische Urteile universal rechtfertigen und begründen können. Ob sie als Regeln universal, jedenfalls das, dieses Moment von Universalität gehört. Ich denke auch nach Hegel. Zweitens konkretes Ethos, Sittlichkeit. Nebenbemerkung, ich finde, dass unsere Verfassung trieft vor konkretem Ethos, nämlich lauter Erfahrungen mit der deutschen Geschichte, und zwar gerade die jüngste, mit den Verbrechen der Nazizeit. Insofern kann man verfassungspatriotisch sein, indem man sich zur Erfahrungsgeschichte unseres Volkes, dann brauchen Sie nur ins Historische Museum rüberzugehen, hier über die Straße, da wird man ergriffen davon. Drittens, individuelles Gewissen. Diese 3 Momente müssen in einer jeden Moral oder Ethik, die auf der Stufe der Zeit ist und darüber sind wir nicht hinaus, vereinbart werden. Das aber sehr unterschiedlich. Und eines der Modelle Hegels haben Sie genannt, wo er aber wieder sehr wirklich in diese Stufenweise der Stoa und des Neuplatonismus zurückgeht. Es müsste eigentlich auch noch andere bei ihm geben, die er uns offen gelassen hat. Aber die moderne Ethik, nach allen meinen Erfahrungen, auch der angewandten Ethik, steht genau vor dem Problem, diese drei Momente in unterschiedlicher Weise zusammenzubringen.
Lieber, ich bin immer in der glücklichen Lage, mit Ihnen so weitgehend übereinzustimmen, dass ich kaum Widerspruch dazu äußern kann. Also Universalität, konkrete sittliche Orientierung, Gewissen, ja, stimme sofort zu. Hegel hat nicht mehr gezeigt, wie das Gewissen einen Ort hat über Gemeinden oder so etwas hinaus. Das ist aber auch, glaube ich, schwierig, weil das Gewissen nun wirklich am Einzelnen hängt und ja nicht institutionalisierbar in dem Sinn ist. Es kann ja auch die Gemeinde dem Einzelnen nicht abnehmen. Die Gewissensentscheidung, da ist jeder mit sich allein, was natürlich auch die Gefahr des Gewissens darstellt, völlig allein dazustehen und sich zu fragen, woran kann man sich noch orientieren. Der Schluss des Moralitätskapitels, Übergang in die Religion. Ja, ich sehe da zwischen diesen beiden Varianten keinen so großen Widerspruch. Also ich glaube, dass das versöhnende Wort, auf das er da anspielt, das ist eben das Wort der Versöhnung, der Erlösung, dass der Mensch sich schon als anerkannt wissen kann. Das heißt, bevor er selber in die Anerkennungsleistung hinein muss, kann er sich sozusagen damit beruhigen, dass er durch die Erlösungstat ein bereits anerkanntes, in seiner Freiheit anerkanntes Wesen ist. Das heißt, Anerkennung ist demnach nicht etwas, was wir ganz alleine aus uns stiften müssen, sondern wir haben sozusagen einen Vorschuss, nicht? Wir haben da etwas bekommen, auf dem das aufbauen kann. Und es ist ja, also könnte man jetzt mit Fichte sehr schön fortfahren, wo man eine große Schwierigkeit hat, sich dann zu fragen, also stiften sich das die Einzelnen im fichtischen Naturrecht untereinander oder muss da nicht doch irgendwas an Eröffnung dieses Anerkennungsprozesses, ja wie auch immer, geschehen sein, damit er überhaupt in Gang kommen kann. Und ich finde das bei Fichte sehr, sehr schön mit diesem Aufruf zur Freiheit, auch das ist ein Aufruf zur Anerkennung des Anderen. Es muss eben ein Anfang sein, der die Freiheit wahrt, der sie nicht beschneidet. Und ja, also ich sehe da keinen so starken Gegensatz zwischen der wechselseitigen Anerkennung und der Eröffnung der Möglichkeit derselben, die würde ich durchaus in einem religiösen Sinne interpretieren.